angekündigt. Erst hieß es, US-Außenminister Rubio sei in Frankreich und trifft dort seinen Amtskollegen. Aber jetzt ist offenbar mehr daraus geworden. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die USA und mehrere europäische Länder sprechen heute in Paris über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus Washington sind US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkow angereist. Witkow hatte in der vergangenen Woche erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Außerdem sind auch Unterhändler der Ukraine zu Gesprächen in Paris. Ob es zu einem Treffen in großer Runde mit den USA kommen wird, ist allerdings unklar. Bisher sind nur bilaterale Beratungen mit Vertretern der Staaten aus der sogenannten Koalition der Willigen geplant, darunter Großbritannien und Deutschland. Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus, Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Veranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die ersten Maßnahmen sollen verschärfte Grenzkontrollen sein, mit Zurückweisungen auch von Asylbewerbern, erste Regeln zum Bürokratieabbau und die Aktivrente, also dass Rentner und Rentnerinnen bis zu 2.000 Euro steuerfrei zu ihrer Rente hinzuverdienen können. Merz legt im Gespräch mit der Funke Mediengruppe Wert darauf, dass der neue Bundesinnenminister sofort damit beginnt, die Asylpolitik zu verschärfen. Um eine neue Stimmung im Land zu erreichen, räumt Merz ein, dass er noch viel über Überzeugungsarbeit leisten muss. Er will sich am 6. Mai zum Kanzler wählen lassen. Zuvor müssen aber ein kleiner Parteitag der CDU und die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen.
Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Von Blumenthal sagte im rbb24 Inforadio, das Lagebild sei eindeutig gewesen. Tilman Büttenbender, rbb24.
Der Hörsaal sei stark beschädigt worden und die Besetzerinnen und Besetzer hätten das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Daher sei die Räumung der einzig richtige Weg gewesen. Von Blumenthal lobte den Einsatz der Polizei und nannte ihn professionell und friedlich. Etwa 100 pro-palästinensische Demonstranten waren am Mittwoch in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Sie waren später von Einsatzkräften aus dem Gebäude gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.
Die Europäische Zentralbank EZB entscheidet heute über die Leitzinsen. Viele Ökonomen erwarten, dass die Notenbank den Satz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent absenken wird. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle haben die Wirtschaft in Europa zuletzt unter Druck gesetzt. Die Springer-Zeitungen Bild und BZ haben sich für einen falschen Bericht über eine Berliner Polizistin entschuldigt. Beide Blätter veröffentlichten heute entsprechende Texte auf ihren Titelseiten. Sie hatten ursprünglich geschrieben, die Polizistin sei eine Transfrau und habe zwei Männer unter Drogen gesetzt und sie sexuell missbraucht. Keine dieser Behauptungen sei zutreffend, heißt es in der Richtigstellung. Der Redaktion sei bewusst, dass sie der Frau großen Schaden zugefügt habe. Dafür bitte man um Entschuldigung. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll die Polizistin eine Entschädigung in Höhe von 150.000 Euro erhalten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In Richtung Oder-Neiße sehr sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken, hier maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Köpenick 16 und in Tempelhof 19 Grad, in Rathenow 13 und in Spreenhagen 20. Morgen ist sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Ramadan ist gerade zu Ende gegangen. Juden feiern das Pessachfest, Christen begehen die Karwoche und feiern Ostern. Die RBB-Dokumentation Was glaubst du? Begleitet 5 Berlinerinnen und Brandenburger unterschiedlicher Religionen in ihrer Glaubenspraxis. Die jungen Menschen öffnen sich und zeigen, wie ihr Glaube sie prägt und trägt. Zu Gast im Vis-à-vis sind zwei von ihnen, die Schauspielerin Sarah Greta und die Theologin Kypra Dalklitsch. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Ruhose hat mit ihnen gesprochen.
Vis-à-vis. Schön, dass wir hier heute zu dritt zusammensitzen. Herzlich willkommen. Es geht um Glauben. Welche zentralen Werte oder Prinzipien sind Ihnen in Ihrem Glauben besonders wichtig?
Also der Islam ist in vieler Hinsicht eine Religion, die sehr viel darauf ausgerichtet ist, dass das zwischenmenschliche Zusammenleben auch möglich ist, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, dass man da auch immer wieder so eine Selbstreflexion machen sollte, dass man sagt, ein Muslim sollte derjenige oder diejenige sein, von dessen Munde nur Frieden kommt, von dessen Gedanken nur Frieden kommt und von dessen Handlungen nur Frieden kommt, was leider auch manchmal vergessen wird. Genau, das finde ich so ein richtig wichtiges Prinzip.
Wie ist das im Buddhismus?
Sehr ähnlich eigentlich, also könnte man sagen, also wir sind sehr community-orientiert. Grundsätzlich geht es darum, dass jeder in sich der Buddha-Natur besitzt. Es ist eigentlich ein Lebenszustand, wo du dich polieren kannst jeden Tag. Also tatsächlich auch Menschen, die nicht diese Urteilung, diese Ego, sollte sich dann auch beobachtet werden und dann beschleunigt sozusagen.
Inwiefern beschleunigt?
Naja, also wir haben eigentlich ein Prinzip, die heißt Ichinin Sansin und das heißt 3000 Bereiche in einem Moment Lebenszeit. Das heißt, eigentlich könnte man sich, wenn man sich in die Buddha-Natur befindet, dann kann alles Mögliche, was potenziell angeht, erreichen. Das, was man auch gar nicht überlegen kann. Wir haben 10 Lebenszustände von die Hülle-Lebenszustand, von der Buddha-Natur. Und jeden Tag also befinden wir uns als gewöhnliche Menschen in diese Zuständen.
Wie leben Sie den Glauben im Alltag? Hat heute schon etwas stattgefunden? Haben Sie eine tägliche Praxis?
Ja, also jeden Tag eigentlich. Ich bin eine Frau, die ein Hijab, ein Kopftuch trägt. Das ist auch ein Gottesdienst, aber auch fernab dessen, wir haben ja das 5-mal tägliches Gebet und das Morgengebet war auch schon. Meine Religion spielt in allen Bereichen eigentlich eine Rolle, zumal auch, was ich vorhin gemeint habe mit den Prinzipien, das ist ja immer auf Verhalten basiert und deswegen kann ich nicht sagen, dass es überhaupt mal eine Minute gibt, wo ich irgendwie nicht religiös unterwegs bin, weil der Gedanke, der Charakter, der spielt eben immer eine Rolle und da ist die Religion tatsächlich immer dabei.
Wie ist das bei Ihnen?
Wir stehen auf und chanten erstmal Daimoku. Wir machen das morgens und abends, das heißt Nam-myoho-renge-kyo rezitieren. Und ja, wir haben auch sehr viele Aktivitäten in unserer Gemeinschaft, wo wir sich diese Ausübung auch im Alltag auch irgendwie üben kann. Diese Aktivitäten sind mit unserer Gemeinschaft, also aber eigentlich genau so, wie sie sagt, man geht raus und begrüßt der Busfahrer, weil das ist eine Aktivität, wo man sich die Buddha-Natur in derjenige gegenüber findet. Wir wollen natürlich auch diese Geist der Buddha in der Gesellschaft tragen, um die Menschheit zu inspirieren.
Haben Ihre Berufe auch mit dem Glauben zu tun?
Ja, also gerade bei mir, ich habe islamische Theologie studiert und im Master Religion und Kultur. Also ich bin theologisch sehr unterwegs, auch als Bildungsreferentin. Ich wirke auch im House of One, im theologischen Bildungsteam, aber auch im Projekt Meet to Respect. Das ist ein jüdisch-muslimisches Tandem. Also ja, mein Beruf ist total auch darauf ausgerichtet. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil ich auch in meiner Jugendzeit schon so oft konfrontiert worden bin mit Fragen. Oder ich wurde zum Islam-Expertin ernannt, obwohl ich keine Ahnung noch selber keine Ahnung hatte. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie sehr viel Ahnung habe. Man ist ja immer in so einer Lernphase. Aber ich habe es dann irgendwie tatsächlich zu meinem Beruf gemacht.
Und bei Ihnen, ich komme auf die Frage auch aus dem Film, Sie tanzen und sagen, das hat auch was mit dem Buddhismus zu tun.
Ja, ich glaube, tatsächlich ist jeder Beruf, also hat etwas mit ihrem eigenen Glauben zu tun, weil du brauchst auf dich selber zu Glauben. Und es war natürlich ein harter Weg, Tänzerin zu werden und so früh von zu Hause wegzukommen. Und ich bin tatsächlich in der Religion aufgewachsen, aber nicht in der buddhistische Glauben, also in der katholische Glauben. Und ich glaube, diese Geist der Glaubens hat mich dann natürlich zu meiner entschiedenen Religion gebracht. Ich wollte auf jeden Fall was finden, wo ich dann das benutzen könnte in meine Situation. Wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten hätte mit Kollegen und ich war so jung und unerfahren. Also deswegen habe ich den Buddhismus auch gefunden und das tatsächlich so viel benutzt.
In dem Film, in dem Sie beide mitgemacht haben, über Religion in Berlin und Brandenburg, haben wir auch kritische Stimmen eingefangen. Welchen Vorbehalten sind Sie persönlich schon begegnet oder begegnen Sie im Alltag?
Ja, gerade wenn ich wieder beim Kopftuch bin, leider sehr oft dieses, Rückständigkeit. Anscheinend signalisiert das Kopftuch sehr oft, dass Menschen rückständig sein und nicht gebildet sein, der deutschen Sprache nicht mächtig sein, sich nicht auskennen würden, sich unterdrücken würden, unterdrücken lassen würden und dann auch noch so eine Haltung, sie lassen sich unterdrücken, aber wissen es noch gar nicht. Sie müssen befreit werden. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, natürlich gibt es leider solche Menschen, was ja fern vom Islam eigentlich, von dem Spirit vom Islam eigentlich ist. Aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, dass Menschen mir begegnen, dass man überhaupt erstmal sich beweisen muss, hey du, wir können ganz normal sprechen miteinander, blende doch einmal mein Kopftuch aus. Ich bin als Kybra da, ich bin als Person da und alles andere ist doch jetzt erstmal egal.
Diese sind auch für uns auch Buddha da, deswegen, also ich verstehe das komplett. Also ich glaube, wir fokussieren uns so viel auf die äußerliche Wesen Menschheit gerade, so mit dem ganzen Instagram und all diese. Ich denke mir immer, mein Kind, wie würde ich jetzt dieses Kind auch schützen von solchen Urteilungen? Ich habe weniger diese Probleme. Aber viele Leute sind jetzt in Mode, also es ist gerade in Mode, Atheist zu sein oder irgendwie gar nicht zu glauben. Ich glaube, das ist auch schwierig, irgendwas zu überwinden im Leben, wenn man nicht Glauben hat. Ich bin sehr stolz auf diese Glauben und diese Entscheidung in meinem Leben.
Ja, und Sie haben gerade angesprochen, dass Sie schwanger sind. Das freut mich umso mehr, weil ich den Film kenne und Sie da erzählen, dass es kein leichter Weg dahin war. Hat Ihr Glauben Ihnen da in der Partnerschaft im Bewältigen von Krisen geholfen?
Auf jeden Fall. Ich habe 2 Fehlgeburten gehabt und jetzt ist mein 3. Schwangerschaft und das läuft sehr, sehr gut. Und ja, es gibt so viele Gründe, auch also in deiner Religion oder aufzugeben, weil das ist ja nur deine eigene Disziplin. Wir sind ja alle Menschen und wir verstehen auch, wie das ist. Aber das hat mich auf jeden Fall auch geholfen bei meiner Mutter, als sie starb. Weil ich meine, man braucht einen Weg, auch so aufzustehen und weiterzugehen. Nicht jeder muss das gleiche Weg nehmen. Deswegen haben wir auch so viele verschiedene Religionen, aber ich glaube, wesentlich ist, also wichtig ist, dass man für einen Weg entscheidet.
Im Vis-à-vis beim RBB 24 Inforadio geht es heute um die Glaubensfrage. Warum glaubst du? Zu Gast sind die Muslimin Kybra Daykilic und die Buddhistin Sarah Greta. Ich würde noch mal zu den Kritikpunkten kommen, die wir auch auf der Straße im Film gehört haben. Wir haben da Statements eingesammelt und ich würde Sie beide bitten, eine kurze Entgegnung oder auch Bestätigung mir zu sagen. Ein Statement war, die Welt wäre friedlicher ohne Religionen.
Würde ich nicht dem zustimmen, weil ich finde gerade Religionen haben die Essenz, den Frieden zu stiften. Natürlich ist es leider so, dass Menschen die Religion instrumentalisieren, aber das hat ja mit der Religion an sich nichts zu tun. Und deswegen würde ich der Aussage einfach widersprechen, Religionen wollen den Frieden.
Warum sollte der Welt leiden? Das ist ja der Grund, der Buddha ist gekommen und hat das auch gesagt. Wir sind mächtig, wir können auch unsere eigenen Gedanken beobachten und ändern. Also diese Geist der Buddha auch in uns sehen und auch eine andere Entscheidung treffen. Deswegen, also für mich ohne Religion, die Welt hat auch keine Chance, also Frieden zu stellen, überhaupt nicht. Könnte auch jeder unterschiedlich sein, aber natürlich, dieser Dialog ist wichtig. Das geht hier gar nicht, wenn wir natürlich uns nicht verstehen. Und ich denke, ist doch eigentlich ganz toll, was sie sagt jetzt hier gegenüber. Und es ist so ähnlich wie der Buddhismus. Also man kann das natürlich auch so sehen.
Die Geschichte des Missionierens ist eine Geschichte von Kriegen, muss man sagen. Haben Sie jemals jemandem geraten, sich eurem Glauben anzuschließen?
Oh Gott, nein. Also missionieren ist tabu für mich. Also vor allem, ich bin eine Person, die im interreligiösen Dialog aktiv ist und ich bin der Überzeugung, jede Person ist im Zustand, den Weg für sich zu finden. Und wenn er sie in der Hinsicht glücklich ist in diesem Weg, dann soll sie er bitte dort bleiben. Aber das Wichtige ist für mich, nicht zu missionieren, sondern dass wir uns gegenseitig wertschätzen und respektieren und sagen, so wie du liebst, lebst, ist okay, so wie ich lebe, ist okay. Also deine Religion für dich, meine Religion für mich, da gibt's auch so einen Vers im Koran. Und deswegen, also nee, missionieren, da habe ich nichts am Hut.
Sarah, Sie haben ja auch davon gesprochen, wie viel Hilfe, wie viel Lebenshilfe Religion oder der Buddhismus auch für Sie war.
Ich auf jeden Fall, ich will es aber nicht als missionieren nennen. Vulnerable, wenn man sich verletzlich ist. Für mich ist es sehr wichtig, auf so eine tiefe Ebene zu kommen mit Menschen, wenn ich mit dem Dialog habe. Sie können nur von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Und natürlich habe ich sehr viel Erfahrung gemacht mit dem Buddhismus, wo ich dann sehr gerne erzähle davon. Ich würde natürlich nie jemanden unter Druck sitzen und sagen, so und so, jetzt musst du jeden Tag das machen und so. Man kann das machen. Das ist ja ein Angebot. Und das ist das Schönste an Religion. Es ist hier umsonst, das ist da und man braucht nicht so viel zu erzählen. Namyoho Rengekyo bedeutet, ich widme mich, in den Einklang zu kommen für meine eigene Ursache und Wirkung. Und das bezieht sich dann natürlich auf sich selbst für die Gesellschaft.
Die letzte Frage richtet sich auf die Zukunft. In Ihren beiden Glaubensrichtungen ist Gemeinschaft total wichtig. Welche Hoffnungen, welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Mein Wunsch ist, dass wir mehr ins Gespräch kommen können, dass wir mehr Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten sprechen. Und wenn wir Unterschiede haben, die aushalten können, überhaupt das ertragen zu können, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben können. Und wir haben auch öfters die Erfahrung gemacht, dass der interreligiöse Dialog hier in der Hinsicht viel leichter funktioniert als der innerreligiöse Dialog. Und da wünsche ich mir tatsächlich mehr Verständigung und mehr Offenheit.
Ich kann es nur anschließen, weil ich finde, das ist das wichtigste Punkt, dass man einen Dialog hat und fängt, also gerade was wir machen, finde ich ganz ehrlich, das Beste, was wir machen können über Glauben. Einfach reden und sagen, das gibt's auch ganz viel verschiedene Wege und wir sind hier alle da und offen und wir können reden. Wir sind eigentlich alle ähnlich.
Ja, wir sind Menschen.
Wir sind hier Menschen, genau. Und wollen auch natürlich Frieden und glücklich sein. Das ist hier, glaube ich, für alle Religionen den ganzen Sinn.
Anne-Kathrin Ruhose sprach mit der Buddhistin Sarah Greta und der Muslima Kypra Dalkilic. Beide können Sie auch in dem Film Was glaubst du sehen in der RBB Mediathek und morgen Abend auch im RBB Fernsehen um 18.40 Uhr.
Sport Update.
Schon am Gründonnerstag Feiertagsstimmung in Frankfurt. Ich bin Jens-Christian Gussmann. Einen schönen guten Tag. Europapokalnächte sind in und um Frankfurt spätestens seit dem Sieg der Eintracht im Europacup Feiernächte. Heute steht wieder so ein ganz besonderer Abend an. Rückspiel im Viertelfinale der Europa League. Die Heißsporne der Tottenham Hotspurs sind zu Gast. Aus Frankfurt Philipp Hofmeister.
Eine Stadt, eine Region ist im Europa-League-Ausnahmezustand. Wieder mal. Anspannung und Vorfreude sind in Frankfurt gleichermaßen spürbar. Drei Jahre nach dem epischen Triumph von Sevilla will die Eintracht erneut ins Halbfinale ihres Lieblingswettbewerbs mit aller Macht, wie Trainer Dino Topmöller explizit betont. Schon ein knapper Sieg gegen die kriselnden Tottenham Hotspur würde den Hessen nach dem 1:1 im Hinspiel dafür reichen. Für die Spurs geht es um alles. Nur ein Europa-League-Triumph könnte die ansonsten verpatzte Saison retten. Dementsprechend viel Wucht erwartet die Eintracht. Entscheidender Faktor soll, wie so oft auf europäischer Bühne, das Stadion sein. Gemeinsam mit unseren Fans wird es brennen, verspricht Eintracht-Kapitän Robin Koch.
Sie sind in Frankfurt mal wieder on fire. So lässt sich die Stimmung kurz aber treffend zusammenfassen. Anstoß ist um 21 Uhr. Die komplette Partie hören Sie im Stream auf sportschau.de. Soweit das Sportupdate an diesem Vormittag mit Jens-Christian Gussmann. Weiter geht's mit Nachrichten und dem Verkehrsservice.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an der Baustelle, 45 Minuten Verzögerung. In Richtung Dreikwerda dauert es etwa 10 Minuten länger. Vorsicht auf der A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Pfingstberg und Joachimsthal Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Rage und Großkörres Stau wegen eines defekten LKWs auf der rechten Spur. Sie brauchen 20 Minuten länger. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Europin und Raststätte Walsleben ist die Autobahn nach einem Unfall auf der linken Spur gesperrt. B87 Torgau Richtung Luckau. Zwischen Wehrhain und Naundorf gab es einen Unfall. Achtung, hier liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A111 Richtung Dreieck-Charlottenburg. Der Tunnel Ortskern Tegel ist wegen Fahrbahnschäden gesperrt. Und A113 Richtung Dresden. Zwischen Dreieck-Neukölln und Spätstraße ist die linke Spur nach einem Unfall gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Kerstin Reinsch. Eine hochrangige ukrainische Delegation ist überraschend in Paris eingetroffen, um mit anderen Staaten über ein Ende des Krieges zu beraten. Wie der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung Yermak mitgeteilt hat, sind Treffen mit Vertretern der USA, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens geplant. Es geht um wichtige Fragen für die Sicherheit der Ukraine und Europas. Zuvor war nur bekannt, dass US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff heute mit der französischen Regierung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in den Hörsaal auf den Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Von Blumenthal sagte im rbb24-Inforadio, es habe Sachbeschädigungen gegeben. Auf Bannern sei zudem das Existenzrecht Israels geleugnet worden. Auch Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch hat die Räumung im rbb24-Inforadio verteidigt.
Wir sehen ja, dass es eben nicht um einen konstruktiven Austausch geht, sondern tatsächlich um Vandalismus und um Straftaten. Und die sind auch an unseren Universitäten nicht zu dulden. Grundsätzlich gilt, unsere Universitäten sind kein rechtsfreier Raum. Das hat auch die zuständige Senatorin immer wieder gesagt. Und wenn Straftaten und Rechtsbrüche begangen werden, dann hat die Polizei dementsprechend zu handeln. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen.
Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, CDU. Ein von der Bundesregierung geschartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Ulrike Ufer.
An Bord befanden sich demnach auch 45 Kinder und Jugendliche. Die Maschine war in Islamabad gestartet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die alle eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage haben. Das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte hat die Charterflüge für afghanische Flüchtlinge nach Deutschland begrüßt. Der zuständige Projektbeauftragte sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Sicherheitsüberprüfungen fänden mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau statt.
Die Springer-Zeitungen Bild und BZ haben sich für einen falschen Bericht über eine Berliner Polizistin entschuldigt. Beide Blätter veröffentlichten heute entsprechende Texte auf ihren Titelseiten. Sie hatten ursprünglich geschrieben, die Polizistin sei eine Transfrau und habe zwei Männer unter Drogen gesetzt und sie sexuell missbraucht. Keine dieser Behauptungen sei zutreffend, heißt es in der Richtigstellung. Der Redaktion sei bewusst, dass sie der Frau großen Schaden zugefügt habe. Dafür bitte man um Entschuldigung. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll die Polizistin eine Entschädigung in Höhe von 150.000 Euro erhalten. Ein seltenes Naturschauspiel hat in der vergangenen Nacht den Himmel über Brandenburg erhellt. Im Osten des Landes waren Polarlichter zu sehen. Besonders gut konnten die pinken und grünlichen Leuchterscheinungen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree beobachtet werden. Das Naturschauspiel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute in Richtung Oder Neiße sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken, maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 17 und in Tempelhof 19 Grad. In Rathe nur 13 und in Guteborn 24 Grad. Morgen Anfang sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter. Oft bleibt es aber trocken. Von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 11.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Singapur gilt seit 2023 als sechste Blue Zone, also als eine Region, in der Menschen besonders alt werden. Anders als in den klassischen Blue Zones sorgen dort aber nicht alte, traditionelle Lebensweisen dafür, sondern gezielte, moderne Regierungsmaßnahmen. Wie damit die Menschen gesund alt werden, hat sich unsere Korrespondentin Jennifer Johnston im Stadtstaat angesehen.
Frau Loi Kok Jong feiert ihren 100. Geburtstag. Sie ist umringt von Freunden und Familie.
Ich wünsche dir, dass du für immer gesund und glücklich bist.
Dann wird der Kuchen angeschnitten. Frau Loi wurde 1925 geboren. Da gab es Singapur noch gar nicht. Als sie 40 Jahre alt war, wurde Singapur gegründet, entwickelte sich in rasender Geschwindigkeit vom Fischerdorf zur Finanzmetropole zu einer der teuersten Städte der Welt. Die Lebenserwartung ist seit Staatsgründung in den 60ern stark gestiegen, von 65 auf 85 Jahre. Und es gibt immer mehr Singapurer, die 100 werden wie Frau Loi. Die Zahl der 100-Jährigen hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt. Singapur fördert ganz gezielt die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger und das seit mehr als 20 Jahren. Wie, das erklärt Rachel Goh vom Singapurer Health Promotion Board.
Wir setzen Anreize, dass Singapurer sich mehr bewegen, regelmäßig mehr Sport machen, sich gesünder ernähren, regelmäßig zu Gesundheitschecks gehen und auf ihre mentale Gesundheit achten.
Frau Loi etwa geht regelmäßig zu den kostenlos angebotenen Gesundheitschecks, erklärt ihre Tochter Tat Ai Ting, die selbst bereits 68 Jahre alt ist.
Die Regierung unterstützt da sehr. Alle 3 Monate geht meine Mutter in die Poliklinik. Da machen sie Bluttests, sie werten ihre Gesundheitsdaten aus. Und für alles, was aus dem Gleichgewicht geraten ist, bekommt sie Medikamente.
Singapur hat ein sehr gutes öffentliches Gesundheitssystem. Dazu können Bürger private Leistungen buchen. Ein Sparfonds, in den alle Singapurer einzahlen, deckt einen Teil dieser Kosten. Das Geheimrezept ihrer Mutter für ein langes, gesundes Leben? Freunde, Familie, Bewegung, ein Dach über dem Kopf, sagt Tochter Tat Ai Ting. Die Familie wohnt in einer HDB-Wohnung. Die Abkürzung steht für Housing Development Board. Das sind günstige, vom Staat subventionierte Wohnblöcke. Die meisten Singapurer wie Frau Loi besitzen ihre Wohnung.
Darauf ist sie sehr stolz. Sie hat nicht viel, aber ich denke, sie fühlt sich reich, weil sie sich keine Sorgen um Geld machen muss.
Frau Loi lässt sich im Rollstuhl von ihrer Tochter ins Erdgeschoss fahren. Hier gibt es Gemeinschaftsflächen mit Stühlen und Tischen, kleine Einkaufsläden, Essensstände. Ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Man läuft sich über den Weg. Ein Wohnkonzept gegen Einsamkeit. Seit 2023 gilt Singapur als Blue Zone. Dr. Peter Chu beschäftigt sich mit dem Thema in seiner Singapurer Hausarztpraxis.
Singapur hat also festgestellt, dass unser Essen, das draußen eigentlich angeboten wird, nicht wirklich gesund ist. Es ist fettig, es ist ölig. Oft ist es viel zu süß, viel zu viel Zucker. Deswegen sieht man mittlerweile an diesen ganzen Essensständen und den Restaurants gibt es ein Label, das heißt Healthier Choice.
Also die gesündere Wahl. Singapurer kochen selten zu Hause. Meistens gehen sie essen, in sogenannten Hawker-Centern. Bei diesen überdachten Essensständen gibt es günstige Gerichte für jeden, nur eben nicht immer gesund. Auch daran arbeitet die Regierung, erklärt Rachel Goh vom Singapurer Health Promotion Board.
Wir arbeiten sehr eng mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, damit sie gesündere Lebensmittel und Getränke anbieten in den Supermärkten und Restaurants.
Die gesunden Produkte haben ein Label, eine rote Pyramide. Mehr als 3000 Restaurants in Singapur nehmen am Programm der Regierung teil und böten mindestens eine gesunde Option an. Zudem hat die Regierung 2022 den Nutri-Score eingeführt. Eine Skala von A bis D, wo ein grünes A für wenig Zucker und ein rotes D für viel Zucker steht.
Die Getränke, die mit einem C oder D bewertet sind, müssen das auf dem Produkt kennzeichnen. Und Produkte, die mit dem Nutri-Score D bewertet sind, dürfen nicht öffentlich beworben werden.
Die Maßnahme zeige Erfolg. 2017 lag der Zuckergehalt von abgepackten Getränken im Mittel noch bei gut 7%. 2023 nur noch bei 4,6%. Gleichzeitig griffen die Konsumenten deutlich häufiger zu den Getränken mit einem A- oder B-Label. Das Label Healthier Choice, gesündere Wahl, prangt auch am Essenstand von Lim Tiang Peng in Chinatown. Er merke, dass Kunden sich bewusst für eines seiner gesünderen Gerichte entscheiden würden, etwa eine Hühnernudelsuppe mit Gemüse oder frische Dumplings, gefüllte Teigtaschen. Beides nicht zu ölig und salzig.
Because now people will not eat too oily, too salty.
Singapur hat ein Problem mit Diabetes und Herzkrankheiten. Dem ist sich auch Kunde Clarence Cha bewusst. In Videos der Regierung im Fernsehen und den sozialen Medien hat er gelernt, was er in seinem Alltag ändern kann.
Ich weiß, dass ich nach weniger Öl und weniger Salz fragen kann oder nach mehr Gemüse.
Der 50-jährige Geschäftsmann sitzt mit Laptop und Smartphone an einem der vielen runden Tische im Hawker beim Mittagessen. Ihm ist bewusst, dass Singapurs Gesellschaft stark altert. Im Jahr 2030 wird jeder vierte Singapurer 65 Jahre und älter sein.
Als Steuerzahler wissen wir, mehr Geld wird ins Gesundheitssystem fließen müssen, in eine altersgerechte Umgebung.
Dass die Regierung versucht, durch Vorsorge und Prävention die Gesundheitskosten zu senken, findet er gut. Ungesunde Produkte wie Alkohol und Zigaretten unterliegen in Singapur hohen Steuern. Eine Belohnung gibt es hingegen für gesunde Entscheidungen. Wer zum Beispiel im Supermarkt zum gesünderen Produkt im Regal greift, kann mit dem Handy einen QR-Code auf dem Kassenbon scannen und so Gesundheitspunkte sammeln. Der Singapurer Jeremy Chow achtet beim Einkaufen auf das gesunde rote Pyramiden-Label.
Now when I go to the supermarket, I do look for the label.
Der 32-Jährige geht durch die Regalreihen eines Fairprice, eines günstigen Supermarkts in Singapur. Walnüsse, Thunfisch, Nudeln, Matcha-Tee landen in seinem Einkaufswagen. An der Kasse bekommt er den Bon. 6 Produkte in seinem Einkaufswagen gelten als gesund. Das macht 30 Gesundheitspunkte. Das Punktesammeln sei für ihn ein Anreiz, zu den gesünderen Produkten zu greifen. Dafür hat er die Gesundheits-App der Regierung heruntergeladen. Auf einer Skala wie der Tempoanzeige beim Auto sieht Jeremy, wo er heute steht.
Ich denke, allein die App immer präsent auf dem Bildschirm zu haben, sorgt schon dafür, dass man sich seiner Gesundheit bewusster ist. Und wenn du herumläufst, fallen dir auf einmal die Schilder an den Essensständen stärker auf, wo steht weniger Öl.
Die Lust aufs Punktesammeln beobachtet er noch stärker bei der älteren Generation, zum Beispiel bei seinen Eltern.
Ich denke, das ist ein Spiel. Es macht einfach Spaß und Singapurer lieben sowas.
Er trackt auch seine Schritte mit der App der Regierung und einem Fitnessarmband, ebenfalls gestellt vom Staat, kostenlos für jeden Singapurer. Heute hat er bereits 6.970 Schritte zurückgelegt. Ab 5.000 Schritten gibt es 10 Gesundheitspunkte. Auch für ausreichend Schlaf bekommt er Punkte. Die Punkte kann er später in Einkaufsgutscheine für den Supermarkt oder eine Gutschrift für den öffentlichen Nahverkehr umwandeln. Auch der sei ein Faktor für mehr Langlebigkeit. Der gut ausgebaute Nahverkehr motiviere Bürger, ein paar Minuten zur nächsten U-Bahn zu laufen, statt das Auto zu nehmen. Es gibt viele gepflegte Parks und Naturschutzgebiete. Das schaffe eine hohe Lebensqualität. In den meisten Parks stehen zudem Fitnessgeräte für die Allgemeinheit, die regelmäßig genutzt werden. Neben den Sportgeräten in Parks bietet die Regierung kostenlose Sportkurse im öffentlichen Raum an. Im Takt der Musik schwingt Jasmine ihre Arme in die Luft, zieht die Knie an. Der Sportkurs heißt Zumba Gold, ein spezielles Angebot für Ältere.
Ich mag die Bewegung, das Tanzen. Wir trainieren uns damit einen gesünderen Körper, sodass wir das Leben auch noch im hohen Alter genießen können.
Neben ihr auf der Gemeinschaftsfläche eines HDB-Hochhauses trainiert Jan.
Wir lernen Balance, trainieren unsere Kraft und Flexibilität. Das ist wichtig in unserem Alter. Ich bin 71. Es hilft uns in unserem Alltag.
Die Senioren sollen möglichst lange unabhängig zu Hause leben können. Gebucht hat Jasmine die Sportstunde über die Gesundheits-App der Regierung. Im Angebot sind Kurse wie Zumba, Tai Chi oder Yoga. Nimmt sie teil, bekommt sie dafür Gesundheitspunkte gutgeschrieben. Am Handgelenk tragen die beiden Damen die kostenlosen Fitnessarmbänder. Jasmine fühlt sich besser, seitdem sie sich fast täglich bewegt.
Mein Blutdruck ist unter Kontrolle, mein Diabetes ist okay. Ich fühle mich stärker und ich habe weniger Schmerzen hier und da.
Neben täglicher Bewegung und einer guten Ernährung spielt auch das soziale Miteinander eine große Rolle für ein langes, gesundes Leben. Auch dafür seien die Sportsessions gut, weil die Senioren raus vor die Tür gehen, betont Trainerin Wiener.
Wir passen gegenseitig auf uns auf. Falls eine oder zwei Teilnehmerinnen bei einer Session fehlen, weiß jeder, was mit der Person los ist. Die Senioren sind wirklich süß. Sie besuchen sich gegenseitig und kümmern sich.
Wir sind glücklich, weil wir hier neue Freunde kennenlernen. Das hält uns jung. Der Kontakt, Austausch mit anderen schützt unser Gehirn hoffentlich vor Parkinson oder anderen Krankheiten im Alter.
In Singapur forscht Professorin Andrea Meyer dazu seit Jahren am Center for Healthy Longevity. Obwohl Singapurer im Schnitt eine Lebenserwartung von 85 Jahren haben, sind die letzten 10 Jahre vermehrt von Krankheiten geprägt.
Die Lebensspanne ist die Anzahl der Jahre, die wir leben. Die Gesundheitsspanne ist die Anzahl der Jahre, die wir gesund leben. Was wir in Singapur versuchen, ist, die Gesundheitsspanne zu vergrößern.
Eine gesündere Bevölkerung in einer alternden Gesellschaft habe auch ökonomische Vorteile.
Wir brauchen Arbeitskräfte. Wir brauchen Menschen, die der Nation dienen. Darum fragen wir uns, wie können wir dafür sorgen, dass Individuen länger gesund sind, damit sie arbeiten können?
Die teuren Maßnahmen der Regierung für ein längeres, gesundes Leben sind also nicht selbstlos, sondern sollen sich am Ende auszahlen. Gesund alt werden, das ist der Wunsch von vielen auf der Welt. In Singapur wird dies ganz aktiv vom Staat gefördert.
Jennifer Johnston war das über die Erfolgsfaktoren, die Singapur zu einem Vorreiter in Sachen Langlebigkeit machen. Mehr dazu auch in unserem Weltsichten-Spezial am Ostermontag.
Wirtschaft Update
mit Johannes Frevel. Die Europäische Zentralbank EZB entscheidet heute in Frankfurt am Main über den Leitzins. Erwartet wird von Analysten eine weitere Zinssenkung. So werden Kredite oft günstiger, auch für Unternehmen. Das kann die Wirtschaft ankurbeln, die unter der Zollpolitik der USA leidet. Der Eiermarkt beruhigt sich vor Ostern. Es seien genügend Eier im Markt, heißt es vom Bundesverband Ei. Nach Daten des Statistischen Bundesamts waren Eier im März 41,5% teurer als im Jahresdurchschnitt 2020. Mietwohnungen finanzieren und bauen, die Zahlen sind weiter auf Talfahrt. Im Februar seien die Baugenehmigungen für 2 Familienhäuser um 14,5 und von Mehrfamilienhäusern um 1,3% weiter gesunken, teilt das Statistische Bundesamt mit. Die Zahl der Baugenehmigungen für die meist selbstgenutzten Einfamilienhäuser stieg hingegen um 12,4%. Wer einen Osterspaziergang im Parc Sanssouci in Potsdam plant, heute Mittag bringen 2 Schäferinnen nach der Winterpause die erste Herde Gotlandschafe. Sie sollen die Wiesen des Parks bis zum Herbst beweiden. Soweit das Aktuellste aus der regionalen Schafswirtschaft und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
Werbung.
Frühaufsteher oder Nachteule? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie genau die Küche, die in Ihr Leben passt.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Beratung vereinbaren. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken.
Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner Behinderungen nach einem Unfall auf der linken Spur im Baustellenbereich. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Dreieck-Nutetale und Ludwigsfelde West etwa 10 Minuten Stau an der Baustelle. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Lees gibt es Stau an der Baustelle, auch hier 45 Minuten plus. In Richtung Dreieck-Werder dauert es etwa 10 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin, zwischen Joachimsthal und Warnitz etwa 10 Minuten Stau. A13 Berlin Richtung Dresden, zwischen Rago und Großkörres Stau wegen eines defekten LKWs auf der rechten Spur, hier 20 Minuten plus. Und A24 Berlin Richtung Hamburg, zwischen Neuruppin Süd und Neuruppin gibt es Stau nach einem Unfall, 10 Minuten plus.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Kerstin Reinsch. In Paris beraten heute Vertreter mehrerer Länder über Möglichkeiten, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Unter anderem nimmt auch US-Außenminister Rubio an den Gesprächen teil. Aus Paris Karin Ecker.
Es ist der erste offizielle Besuch des amerikanischen Außenministers Marco Rubio in Paris. Geplant ist ein Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Macron. Laut BBC-Informationen ist der britische Außenminister David Lammy präsent. Auch Vertreter aus Deutschland nehmen an den Ukraine-Gesprächen teil. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung Plöttner sowie der politische Direktor im Auswärtigen Amt Sauter seien vor Ort. Unterhändler aus der Ukraine werden ebenfalls in Paris erwartet. Wer genau mit wem sprechen wird, ist unklar. Aber dass überhaupt in Paris direkte oder indirekte Gespräche zwischen der amerikanischen Regierung und den wichtigsten europäischen Vertretern stattfinden, kann bereits als diplomatischer Fortschritt gewertet werden.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Die Räumung eines besetzten Hörsaals der Berliner Humboldt-Universität am Abend durch die Polizei war aus Sicht der HU-Leitung notwendig. Das hat Universitätspräsidentin von Blumenthal im RBB 24 Inforadio deutlich gemacht. Werner Schoninger, RBB 24.
Das Inventar des Hörsaals sei von den Besetzern beschädigt worden. Auf Bannern sei das Existenzrecht Israels geleugnet worden, so von Blumenthal. Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch stellte sich hinter die Uni-Präsidentin. Den Besetzern sei es nicht um einen konstruktiven Austausch zum Nahostkonflikt gegangen, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Vandalismus und andere Straftaten seien nicht zu dulden, so die CDU-Politikerin. Die Räumung sei daher verständlich. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Gegen die Besetzer wird unter anderem wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.
Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen steht unter Verdacht, ein tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Wohnung, in der der junge Jugendliche lebt, sei morgen durchsucht worden, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Gegen den 16-Jährigen werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt. Der Jugendliche soll in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses mehrere Ampullen einer Mixtur aus Aconitin und Rizin hergestellt haben. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A11 Berliner Ring Kreuz Uckermark. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg in beiden Richtungen Vollsperrung wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Nach der Ringbahnbrücke ist jetzt auch die Westendbrücke der A100 in Berlin-Charlottenburg komplett abgerissen. Wie das zuständige Unternehmen mitteilte, muss noch Schutt weggeräumt werden. In den kommenden Tagen werde die Anlage wieder der Bahn übergeben. Geplant ist, dass die S-Bahnen ab dem 28. April wieder fahren. Der Geschäftsbereichsleiter der Autobahn GmbH Seidel hat heute auf Radio 1 vom RBB gesagt, er rechne damit, dass die neue Ringbahnbrücke der A100 schneller als üblich fertiggestellt werden kann. Wie lange der Neubau dauern wird, sagte er aber nicht. Die Springer-Zeitungen Bild und BZ haben sich für einen falschen Bericht über eine Berliner Polizistin entschuldigt. Beide Blätter veröffentlichten heute entsprechende Texte auf ihren Titelseiten. Sie hatten ursprünglich geschrieben, die Polizistin sei eine Transfrau und habe zwei Männer unter Drogen gesetzt und sie sexuell missbraucht. Keine dieser Behauptungen sei zutreffend, heißt es in der Richtigstellung. Der Redaktion sei bewusst, dass sie der Frau großen Schaden zugefügt habe. Dafür bitte man um Entschuldigung. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll die Polizistin eine Entschädigung in Höhe von 150.000 Euro erhalten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In Richtung Oder neiße sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen teils kompakte Wolken, hier maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin Adlershof 22 Grad und in Steglitz 23, in Angermünde 19 Grad und in Cottbus 24. Morgen Anfang sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter. Oft bleibt es aber trocken. Von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Und in den nächsten Minuten geht es noch einmal ausführlich um Besetzung und Räumung gestern in der Berliner Humboldt-Universität. Etwa 100 Aktivisten besetzten einen Hörsaal auf dem Campus Nord. Sie verbarrikadierten sich, hängten Banner aus Fenstern, sprühten den Spruch Free Gaza an eine Hauswand. Polizeisprecher Martin Hallweg schilderte dem RBB die Ereignisse so.
Gegen 14 Uhr drangen rund 100 Personen nach bisheriger Feststellung in den Saal hier des Campus Nord der Humboldt-Universität ein, hier an der Hannoverschen Straße. Sie haben sich in diesem Saal verbarrikadiert, unter Zuhilfenahme der dort befindlichen Sitzbänke, die aus den Verankerungen herausgenommen wurden. Ob sie rausgerissen wurden oder ob da Verschraubungen gelöst wurden, das muss dann beispielsweise jetzt seitens der Humboldt-Universität festgestellt werden. Fakt ist, der Saal ist verbarrikadiert worden. Wir mussten uns mit Gewalt Zutritt zum Saal verschaffen, zum Teil mit Einsatz technischer Hilfsmittel, zum Beispiel mit einem Kuhfuß oder einem Bolzenschneider.
Soweit also der Polizeisprecher von den Initiatoren. Wurde das Ganze, Zitat, als Solidaritätsaktion benannt für vier Demonstranten, denen vorgeworfen wird, im vergangenen Jahr an der Freien Universität randaliert zu haben. Diese Demonstranten kommen aus Irland, Polen und den USA und sie sollen aus Deutschland ausgewiesen werden, weil sie Uni-Beschäftigte mit Äxten und Knüppeln bedroht haben sollen. Soweit ging es gestern an der HU nicht, aber wegen der Randale war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Und die Humboldt-Uni bat um schnelle Räumung, was dann auch am Abend passierte. Die knapp 100 Besetzerinnen und Besetzer wurden weitgehend ohne Widerstand von der Polizei rausgebracht.
Die Personen wurden aus dem Saal herausgeführt. Nach jetziger Feststellung werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit rund 100 Personen auch überprüfen. Wir werden gegen alle Personen entsprechende Strafvermittlungsverfahren einleiten, wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches. Gegebenenfalls, so Indizien vorhanden sind oder Verdachtsmomente vorhanden sind, auch nochmal Strafvermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Saal an sich ist, wie gesagt, verwüstet worden. Die Wände wurden mit Parolen beschmiert. Es wurden einzelne Behältnisse geöffnet und aufgebrochen, sodass wir hier tatsächlich auch Sachbeschädigung feststellen mussten. Sollte das nicht der Fall sein, dass wir beispielsweise die Sachbeschädigung nicht einzelnen Personen zuordnen können, dann auf jeden Fall auch ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt.
Einen körperlichen Zusammenstoß hat es laut Polizeisprecher aber wohl gegeben.
Im Rahmen der Überprüfungsmaßnahmen ist es zumindest in einem Fall auch zu einem Angriff auf Einsatzkräfte gekommen. Im weiteren Verlauf dann auch zu Widerstandshandlungen. Die Person klagte im Anschluss über Schmerzen. Wir haben der Person einen Rettungswagen gerufen. Der ist mit diesen Rettungskräften dann auch in ein Krankenhaus gebracht worden.
Soweit also Polizeisprecher Martin Hallweg zur Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität. Gestern um kurz nach 20 Uhr hatte die Polizei die Aktion beendet. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch begrüßt die konsequente Reaktion. Sie ist zwar nicht für die Uni zuständig, sondern ihre Kollegin Ina Ceborra, aber auch sie macht sich Gedanken, welcher Geist an den Berliner Hochschulen weht. Im Inforadio-Interview sagte die Senatorin heute Morgen:
Grundsätzlich gilt, unsere Universitäten sind kein rechtsfreier Raum. Das hat auch die zuständige Senatorin immer wieder gesagt. Und wenn Straftaten und Rechtsbrüche begangen werden, dann hat die Polizei dementsprechend zu handeln. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Selbstverständlich. Wir sehen ja, dass es eben nicht um einen konstruktiven Austausch geht, sondern tatsächlich um Vandalismus und um Straftaten. Und die sind auch an unseren Universitäten nicht zu dulden.
Das ist also die Einschätzung von Katharina Günther-Wünsch, Berlins Bildungssenatorin. Und was sagt die Universitätsleitung selbst zur pro-palästinensischen Besetzung und Randale? Julia von Blumenthal ist Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Angela Ulrich hat heute Morgen mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie sie denn von der Besetzung erfahren hat.
Wir haben kurz nach 14 Uhr von der Besetzung erfahren. Es waren Mitarbeitende von uns vor Ort, die uns sehr schnell ein Lagebild übermittelt haben, das wir dann ergänzt haben durch Blick in die einschlägigen Social-Media-Kanäle. Und das Lagebild war eindeutig. Wir konnten schon sofort sehen, dass Sachbeschädigung begangen war. Wir konnten sehen, dass in den Bannern, in den Sprüchen das Existenzrecht des Staates Israel geleugnet wurde. Es war deutlich, dass Gewalt verherrlicht wurde und auch das rote Dreieck, also das Symbol der Terrororganisation Hamas, verwendet wurde. Damit war für uns klar, die roten Linien sind überschritten und wir haben dann eben als Präsidium schnell gemeinschaftlich entschieden, dass in diesem Fall die Räumung der einzig richtige Weg ist.
Und die lief dann friedlich ab, richtig? Haben Sie das noch verfolgen können?
Also das ist ja dann Aufgabe der Polizei und nach meinem Eindruck lief es professionell und friedlich ab. Das kann ich so von den Bildern, die ich gesehen habe, ist das mein Eindruck, ja.
Sie haben ja auch berichtet, was drinnen wohl passiert ist. Die Sachbeschädigung, die Schmierereien, auch Hörsaalbänke, die rausgerissen sein sollen. Die Besetzer protestieren nun dagegen, dass Kommilitonen aus Deutschland ausgewiesen werden sollen, die selbst im vergangenen Herbst, Oktober bei einer gewaltsamen Pro-Palästina-Besetzung der FU dabei waren. Damals sollen sie sogar Beschäftigte der Uni mit Knüppeln und einer Axt bedroht haben. Wie sehen Sie das? Ist das richtig, dass solche Protestierende, drei davon haben auch EU-Pässe, dass die trotzdem ausgewiesen werden?
Also erstmal muss man ja festhalten, bei der Aktion gegen das Präsidium der FU, das war aus meiner Sicht keine politische Aktion, sondern es war ein gewaltvoller Überfall. Und wenn Sie sich ansehen, wie der Hörsaal, wir werden ja in der nächsten Woche einen Pressetermin dafür machen, wenn Sie sich den Hörsaal ansehen, wie hier innerhalb kürzester Zeit wirklich weitflächige Zerstörung angewendet wurde, dann sehen Sie auch da, es ging um Gewalt, es ging darum, hier Zerstörung anzuwenden. Und damit ist für mich das, was da vielleicht auch an Anliegen dahinter stehen mag, für diese Akteure zumindest deutlich delegitimiert.
Wie kriegt man es aber wieder hin, trotzdem an Universitäten Dialoge zu ermöglichen? Weil wir haben hier auch Katharina Günther-Wünsch gehört, Bildungssenatorin, die ja genau wie Sie sagt, das sind rote Linien, wenn es da um Gewalt geht. Das können wir auf gar keinen Fall tolerieren, ist total verständlich. Aber wie kann es trotzdem wieder sein, dass Unis auch, wenn es harte Themen sind, zu friedlichen Diskussionsforen werden?
Die mediale Aufmerksamkeit ist auf die Besetzung und auf diese gewaltsamen Aktionen. Was viel weniger in der medialen Öffentlichkeit ist, und das ist sozusagen ganz natürlich, ist der Universitätsalltag. Und wenn ich das letzte Semester Revue passieren lasse, das Wintersemester, dann hatten wir genau das, von dem Sie gerade sprechen, was wir brauchen. Wir haben eine studentische Gruppe, die Diskussionsveranstaltungen zur Geschichte des Zionismus, zur Geschichte der palästinensischen Nationalbewegung veranstaltet hatten. Wir hatten auch sehr kritische Diskussionen, Veranstaltungen, die von Studierenden organisiert wurden, gerade zur aktuellen Lage im Nahost. Wir haben Lehrveranstaltungen, in denen der ganze Themenbereich in kontroverser Weise, in interdisziplinärer Weise aufgegriffen wird. Also genau das, wonach Sie fragen, findet bei uns an den Universitäten statt. Die Herausforderung ist es jetzt eben, dass es da eine kleine Gruppe gibt, bei der wir ja auch nicht wissen, in welchem Ausmaß eigentlich tatsächlich Studierende, auch Studierende der HU beteiligt waren. Wir haben eine kleine Gruppe, die eben nicht in diese Auseinandersetzung gehen will, sondern die auf diese Art von Provokation und Gewalt aus ist. Und wir müssen sehen, dass wir da eben klar die Grenze ziehen, um unsere Universität als Raum des Dialogs und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu schützen.
Das sagt Julia von Blumenthal. Sie ist Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Das Gespräch mit ihr führte Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Im Theater Aufbau Kreuzberg in Berlin hat heute Abend eine dreidimensionale theatrale Filminstallation Premiere und damit beschäftigen wir uns jetzt mal näher. Das Theaterkollektiv Suite 42 bringt die zweite Episode von Gerecht auf eine interaktive Bühne. Die Schauspielerin Corinna Harfuch spielt eine Verwaltungsrichterin, die Fälle aus dem Asylrecht verhandelt. Auf Radio 3 vom RBB hat sie dazu gesagt, so eine Art der Inszenierung habe man bisher weder im Theater noch im Film gesehen. Das sei wirklich neuartig und schon von der Form her spannend. Neuartig, spannend, nie dagewesen. Ist es das? Thomas Witzel konnte das Stück vor der Premiere sehen und er beschreibt es im Gespräch so.
In dieser Radikalität, dass nur noch Leinwände zu sehen und gar keine Schauspieler, habe ich es wirklich noch nie gesehen. Und es ist wirklich sehr spannend auf eine geistig sehr anspruchsvolle Weise.
Was wird in diesem Stück konkret verhandelt?
Ja, wir haben ja schon gehört, Corinna Harfuch spielt eine Richterin, die verhandelt Einsprüche durch das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Sie gerät unter politischen Druck und in eine Medienkampagne, denn ein Fall, den sie behandelt hat und positiv entschieden hat, ein afghanischer Asylsuchender, gerät unter den Verdacht, Terrorist zu sein. Und sie beobachtet einen zweiten Rechtsfall, von einem anderen Richter verhandelt, der ähnlich gelagert ist. Und auf der dritten Ebene geht es um ihre eigene Vergangenheit. Sie ist aus der DDR geflohen, aber ihre geglückte Flucht hatte eben bittere Konsequenzen für ihre Freundin, die zurückblieb.
Wie kam es denn zu dieser Idee, das als Filminstallation, also als reine Filminstallation zu zeigen? Und wie muss man sich eine dreidimensionale theatrale Filminstallation vorstellen?
Die Idee entstand aus der Not. Es ist ja schon der zweite Teil. Der erste wurde 2021 gezeigt. Das war zur Corona-Zeit, wo man Abstand halten musste. Und da begann man das zu entwickeln und entdeckte plötzlich, das ist doch eigentlich eine ganz neue Form. Das ist eine Innovation. Man bewegt sich, also man sitzt nicht, man kann auch sitzen. Man bewegt sich zwischen verschiedenen Leinwänden, auf denen die Schauspieler quasi immer einzeln erscheinen. Wenn zum Beispiel die Gerichtsverhandlung ist, da sind wir wie die Zuschauer, die im Gerichtssaal sitzen, vor uns eben der Richter, rechts der Anwalt, links die Klägerin und ihre Übersetzerin. Gibt auf der einen Seite eben zu diesem Gerichtsraum, da gibt's einen anderen Raum, da ist auch so ein Medienterminal, da geht es um eine Talkshow, in der die Richterin auftritt. Also es gibt so verschiedene Räume, in denen man sich bewegen kann.
Das Dokumentartheater, wie zum Beispiel Rimini-Protokoll, arbeitet ja meistens ganz bewusst mit Laien oder Experten des Alltags. Hier spielen nun neben Corinna Harfuch lauter sehr bekannte Schauspieler aus Film und Fernsehen mit. Welche Wirkung hat das?
Ja, dazu kommt ja noch zu, dass außer Corinna Harfuch die anderen Schauspieler alle gleich mehrere Rollen übernehmen. Also der eine ist eben der ehemalige Kläger und er ist ein Journalist und er ist auch ein Richter. Das erzeugt so einen Verfremdungseffekt. Also gerade weil sie uns so bekannt sind, erzeugt das hier eine größere Distanz, denn es geht hier eigentlich sehr viel stärker um die Frage der Theatralität im Gerichtssaal. Hören wir mal kurz hier einen Ausschnitt aus dem Stück.
Ich hatte in der Beobachtung auch das Gefühl, dass es einige RichterInnen gibt, die eine Art Rolle spielen, wie im Theater, die sie selbst kreieren und definieren.
Ja, eine Rolle spielen. Ja, wie Sie. Theater trifft es ganz gut. Alle Figuren haben die besten Intentionen und doch geschehen Tragödien. Ich glaube, dass viele Richter durch das Rollenspiel eine Distanz herstellen, die ihnen hilft. Anderen hilft es offenbar, sich an Absprachen und anderen Urteilen zu orientieren, wie in einem Textbuch. Das ist alles legitim.
Aber ist es auch gerecht?
Ja, und das ist eben gerade hier nicht die Frage. Es geht hier nicht um Moral und es geht nicht um eine Abwägung, also die Differenz von Gesetz, Gerechtigkeit und was ist gerecht, sondern es geht eine Hinterfragung, was passiert eigentlich in so einem Gericht, gerade eben diese Theatralität, man übernimmt Rollen. Ganz klug versucht man eben, dieses Gerichtsverfahren aus seinen eigenen Regeln heraus zu verstehen und es geht eben halt nicht um eine Frage der größeren Moral und das macht dieses Stück, weil man wirklich mitdenken muss, so ungeheuer bereichernd und spannend.
Sagt RBB-Kulturreporter Thomas Witzel über die Premiere heute im Theater Aufbau Kreuzberg in Berlin. Eine Empfehlung von ihm. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, och nee, kein Regen. Naja, aber viel Sonne, vor allen Dingen Richtung Oder und Neiße. Da die Temperaturen heute auch am höchsten bis 29 Grad werden erwartet. Wir haben in Berlin jetzt schon 21 bis 23 Grad und ich gucke mal, Cottbus meldet auch schon 23 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner gibt es Behinderungen nach einem Unfall auf der linken Spur im Baustellenbereich. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an der Baustelle 45 Minuten plus. In Richtung Dreieck-Werder dauert es etwa 20 Minuten länger. A11 Berliner Ring Kreuz Uckermark. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg ist die Autobahn in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Neuruppin und Herzsprung ein liegen gebliebenes Fahrzeug auf der linken Spur. Stau ab Neuruppin Süd 60 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin 111 Richtung Dreieck-Charlottenburg. Der Tunnelortskern Tegel ist wegen Fahrbahnschäden gesperrt.
Es ist 12 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Wie könnte eine Waffenruhe in der Ukraine erreicht und abgesichert werden? Um nicht weniger geht es der Koalition der Willigen, die von Frankreich und Großbritannien angeführt wird. Die USA gehören nicht dazu, sind aber heute in Paris prominent vertreten. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die USA und mehrere europäische Länder sprechen heute in Paris über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus Washington sind US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkow angereist. Witkow hat in der vergangenen Woche erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Außerdem sind auch Unterhändler der Ukraine zu Gesprächen in Paris. Ob es zu einem Treffen in großer Runde mit den USA kommen wird, ist allerdings unklar. Bisher sind nur bilaterale Beratungen mit Vertretern der Staaten aus der sogenannten Koalition der Willigen geplant, darunter Großbritannien und Deutschland. Die Botschafter von Russland und Belarus dürfen nicht an der zentralen Gedenkfeier des Bundestags zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai teilnehmen. Das hat die Parlamentsverwaltung entschieden. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Die Parlamentsverwaltung beruft sich auf eine interne Einschätzung des Auswärtigen Amts, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es, es steht zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung bringen wird. Um russischer und belarussischer Propaganda, Desinformation und Geschichtsverfälschung zu begegnen, sollen russische und belarussische Vertreter grundsätzlich nicht zu Gedenkveranstaltungen im Inland eingeladen werden. Am Mittwoch war der russische Botschafter Nechayev bei einem stillen Gedenken auf den Seeloer Höhen in Brandenburg erschienen. Der ukrainische Botschafter Makeyev war der Veranstaltung ferngeblieben und hatte die Teilnahme Nechayevs heftig kritisiert.
Die Polizei hat im sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen das Elternhaus eines 16-Jährigen durchsucht. Dort wurden giftige Substanzen gefunden. Nach Angaben des sächsischen Landeskriminalamtes wird der Jugendliche verdächtigt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Aus Dresden Oliver Riebel.
Dem deutschen Jugendlichen wird vorgeworfen, in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses giftige Substanzen hergestellt und gelagert zu haben. Dazu gehöre unter anderem Rizin, das eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes ist. Was der junge Mann damit vorhatte, ist noch unklar und soll ermittelt werden. Auf den Fall aufmerksam geworden war die Polizei durch den Hinweis eines Chemikalienhändlers. Das Gelände ist abgesperrt, inklusive sämtlicher Zufahrtsstraßen. Ein Haftbefehl ist nicht beantragt worden. Der Jugendliche ist nicht vorbestraft.